Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 4, die ersten 5 Verse. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sader, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Wer sich mit der Offenbarung des Johannes befasst, wird am Anfang dieses Buches als glückselig bezeichnet. Kapitel 1, Vers 3. Glückselig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Warum heißt es hier behalten? Behalten ist mehr als einen flüchtigen Blick auf etwas Geschriebenes zu werfen, um alsbald wieder zu vergessen, was man gelesen hat. Man soll das, was man in diesem Buch liest, verinnerlichen, sodass es zu einem festen Bestandteil unseres Denkens und unseres Sinnens, auch unseres Verhaltens wird. Es handelt sich hier um Gottes Wort, wie es in Kapitel 1, Vers 1 heißt: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Gottes Wort will nicht wie ein Zeitungsartikel gelesen werden, sondern tief in unser innerstes Wesen eindringen und unser Leben prägen. Es ist wie eine Nahrung für unser Leben. Jakobus vergleicht in seinem Brief einen oberflächlichen Umgang mit Gottes Wort mit einem Mann, der in einen Spiegel schaut und danach wieder vergisst, was er gesehen hat. Es hat also keinen Einfluss auf sein Verhalten. So sollte und darf es nicht sein. Gottes Wort will sich in der einen oder anderen Weise in unserem Leben auswirken, will seine Kraft offenbaren, immer wieder unter Beweis stellen, dass es ein lebendiges Wort ist. Wie wir es ja auch gehört haben aus Johannes Kapitel 6, meine Worte sind Geist und sind Leben, das Wort Gottes ist lebendig, so sagt uns auch der Hebräerbrief. So ist das Buch der Offenbarung als Gottes Wort Wegweisung für die Gemeinde Jesu, die zu allen Zeiten in der leidvollen Auseinandersetzung mit den staatlichen und religiösen Mächten und Gewalten steht, im Gang durch diese Welt hin zur ewigen Herrlichkeit. Dieser Weg wird dem Ende zu besonders steil und dornig sein, weil sich diese Welt in einer enormen und immer rasanter werdenden Abwärtsentwicklung befindet. Im Gegensatz zum evolutionistischen Denken, das von einer Aufwärtsentwicklung ausgeht, geht die biblische Schau von einer Verschlechterung, man nennt das Depravation der Zustände in dieser Welt aus. Trotz mancher Fortschritte im Blick auf wissenschaftliche Forschungen, Technik und Kultur verschlimmern sich die Zustände mehr und mehr hinsichtlich der Gotteserkenntnis und auch der moralischen Verhaltensweisen der Menschen. Das Standbild von den Weltmächten, das wir im Buch Daniel sehen, macht das deutlich. Der Wert des Materials vom Kopf bis hin zu den Füßen wird immer geringer. Die letzte Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, wird eine Zeit des totalen Abfalls von Gott, dem Evangelium und den christlichen Werten sein. Wir haben ja Jahrhunderte hinter uns, die davon Zeugnis geben, dass durch die Verkündigung des Evangeliums und der christlichen Werte, die damit verbunden sind, die Welt und die Weltmächte in gewisser Weise christlich geprägt worden sind. Von daher spricht man auch von einem sogenannten christlichen Abendland, das im engeren Sinne niemals christlich gewesen ist, aber eben diese christliche Prägung genossen hat. Diese Zeit läuft jetzt aus. Und das wird dem Ende zu immer deutlicher und immer klarer. Das heißt also, es wird immer antichristlicher zugehen. Davon gibt die Offenbarung des Johannes Zeugnis. An die Stelle des sogenannten christlichen Abendlandes tritt nun eine antichristliche Welt und eine entartete Kirche, die von Gott gerichtet werden wird, bevor die neue Welt Gottes erscheint. Karl Hartenstein schreibt dazu in seiner Auslegung über die Offenbarung des Johannes: Diese Zeit, die Zeit der letzten Brüche und Erschütterungen, der Gerichte Gottes, schildert uns die Offenbarung. Es ist die Zeit der Wehen, der Vorzeit des Reiches Gottes. Denn die Stunde kommt, in der sowohl die entartete Kirche als die entchristlichte Welt durch den Eingriff von oben, durch das Kommen Christi, überwunden wird. Durch das Gericht hindurch geht es zur Vollendung, zum Kommen der Herrschaft und der neuen Welt Gottes. Und in dieser letzten Auseinandersetzung mit den antichristlichen Mächten in dieser Welt braucht die wahre Gemeinde Jesu auf ihrem Leidensweg Zurechtweisung und Wegweisung, denn die Verführung wird ein ungeahntes Ausmaß annehmen. Sowohl Verfolgung, die wir ja schon haben in dieser Welt, in vielen Ländern in dieser Welt wird Gemeinde Jesu verfolgt, geht sie diesen Leidensweg, aber auch die Verführung wird mehr und mehr zunehmen. Der Herr Jesus Christus hat es selbst gesagt, Matthäus Kapitel 24, in seiner Endzeitrede, dass die Verführung so stark sein wird, dass, wenn es möglich wäre, Gott sei Lob und Dank, ist es letztlich nicht möglich, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Das heißt, das, was wir zur Zeit des Nazireiches gehabt haben, wo auch viele schon nicht mehr klar durchblickten, was ist denn nun eigentlich los? Ja? Können wir das akzeptieren, können wir das nicht akzeptieren? Das wird demgegenüber, was jetzt abläuft und noch zunehmen wird, eine harmlose Verführung gewesen. Ja? Eine schreckliche Verführung, aber viel eher zu durchschauen als das, was sich in unserer Zeit abspielt. In solch einer Zeit brauchen wir Gnade, brauchen wir Wegweisung und besonders auch Trost und Ermutigung für die Gemeinde Jesu. Das ist unbedingt wichtig. Und dazu dienen besonders auch die Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung des Johannes. Das ganze Buch ist letztlich ein Trostbuch. Es zeigt die antichristliche Entwicklung, diese schreckliche Auseinandersetzung zwischen den Weltmächten und der Gemeinde Jesu. Es ist aber im Grunde genommen ein Trostbuch. Ein Buch, das uns ermutigt, diesen Weg durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft und Wirkung zu gehen. Und Gott steht uns bei auf diesem Weg hin zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Und wir werden an dieses Ziel gelangen. Und das macht eben besonders auch hier Offenbarung Kapitel 4 und auch Kapitel 5. Das machen diese beiden Kapitel sehr, sehr deutlich. Um einen Einblick zu bekommen in die himmlische Welt, musste Johannes dort seinen Platz einnehmen. Nämlich dort, wo eine Tür aufgetan war, durch die ihm gezeigt wurde, was in Zukunft geschehen würde. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und dadurch wird klar, wer diejenigen sind, denen es geschenkt ist, das zu verstehen, was Johannes geoffenbart wurde. Es sind seine Brüder und Mitgenossen. So lesen wir es in Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Euer Bruder und Mitgenosse. Das sind also diejenigen, die einen Einblick haben in das, was uns in der Offenbarung bezeugt wird. Es sind solche, die zur Gemeinde Jesu gehören. Es sind diejenigen, die sich von Gott geliebt wissen und die er erlöst hat von ihren Sünden mit seinem Blut und die er zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. So lesen wir in Kapitel 1. Sie sind es, die im Glauben als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene bereits ihren Platz in der himmlischen Welt haben. So lesen wir es auch im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6, dass wir mit Christus in die himmlischen Erden versetzt sind. Das ist jetzt schon eine Tatsache, das ist die Stellung, die wir haben. Wir sind mitgekreuzigt, wir sind mit Christus, bedingt durch die Einheit, die wir haben mit ihm, mit auferstanden. Und wir sind schon mit ihm in die himmlischen Erden versetzt worden. Da haben wir unseren Platz. Und dort, und das wird hier deutlich in Kapitel 4, Vers 1, dort haben wir einen Einblick in das, was die Zukunft uns bringen wird. Beziehungsweise wir haben schon einen Einblick in das, was Vollendung eigentlich bedeutet. Ja? Also nur solche, die dazu gehören, zur Gemeinde Jesu gehören, solche, die im Geist sind, so muss man hier wohl besser übersetzen, wenn es hier heißt in Vers 2, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, die im Geist sind, gegründet auf das Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus, nur solche können die entscheidenden Linien des prophetischen Wortes verstehen, sie können einen klaren Blick dafür bekommen. Das heißt also, wenn, um es einmal ganz einfach auszudrücken, weil ein Ungläubiger die Offenbarung liest, kann er sie nicht verstehen. Unmöglich. Er kann sie nicht verstehen. Und auch solche, die nicht verwurzelt sind in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, sondern die nur ein rein äußeres Bekenntnis haben, können das nicht verstehen, was hier geschrieben steht. Das ist unmöglich. Nur solche, die im Geist sind. Und wir haben ja gehört aus dem Römerbrief, Kapitel 8, dass wir nicht mehr im Fleisch sind. Gemeint ist nicht der Leib, sondern in unserer sündigen Natur. Sondern wir sind im Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und von daher können wir die Dinge verstehen, auch hier im Blick auf die Auslegung dessen, was uns in der Offenbarung bezeugt wird, in der Offenbarung des Johannes, im Blick auf das prophetische Wort. Das heißt also, in Christus Jesus können wir es recht verstehen. Er ist das Zentrum des göttlichen Heilsratschlusses. Man kann das prophetische Wort nur verstehen im Zusammenhang mit dem gesamten Heilsratschluss Gottes in Christus. Das heißt, Christus ist das Zentrum dieses ewigen Heilsratschlusses Gottes. Nur von daher können wir, wie Johannes hier, im Geist sein und auch im Geist verstehen. Und nun nur von daher bleiben wir vor der Gefahr bewahrt. Die Zeitereignisse, das ist eine Gefahr bei der Betrachtung des prophetischen Wortes, besonders eben auch des Propheten Daniel, als auch hier der Offenbarung des Johannes, die Zeitereignisse hineinzutragen in das Wort, statt die Zeitereignisse vom Wort her zu verstehen. Ja? Ausgangspunkt sind nicht die Zeitereignisse, nicht das, was wir erfahren, was wir erleben und dergleichen, sondern ausschlaggebend ist zunächst einmal das, was Gottes Wort bezeugt. Und von daher, vom Licht des Wortes Gottes, können wir auch die Zeitereignisse recht einordnen und recht beurteilen. Nur von daher können wir auch die erforderlichen Entscheidungen treffen. Denn es müssen in dieser letzten Zeit hier und da Entscheidungen getroffen werden. Das erleben wir ja auch in der sogenannten Corona-Krise. Wann heißt es für uns, der Obrigkeit zu gehorchen? Und wann ist für uns die Grenze erreicht, bei der es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Da muss eine Entscheidung getroffen werden. Nur wenn wir verwurzelt sind in der Gerechtigkeit Christi aus dem Glauben heraus, können wir davor bewahrt bleiben, zur Rechten oder zur Linken abzuirren. Hier ist uns der Blick durch die himmlische Tür gegeben, sodass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes recht geführt werden. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu, also zur wahren Kirche, wird ja eine entartete Kirche geben. Und haben wir schon in der letzten Zeit. So wie wir es ja auch in der Nazi-Zeit hatten. Gemeinde Jesu im engeren Sinne, aber auch eine entartete Kirche, die sogenannten deutschen Christen. Ja, das war eine entartete Kirche, die erfüllt war vom Geist des Nationalsozialismus. Ja. Nur die wahre Gemeinde Jesu in der letzten Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, nur wer dazu gehört, hat auch das rechte Verständnis für das, was Gott uns in seinem Wort auch hier in diesem Buch der Bibel zu sagen hat. Erlöst durch das Blut Jesu, teilhaftig geworden der göttlichen Natur, wie Petrus es nennt. Wir sind Himmelsbürger. Wir haben unseren Platz schon in Christus Jesus dort im Himmel eingenommen. Ich war in diesen Tagen beim Einwohnermeldeamt. Mein Ausweis, mein Personalausweis, der war schon seit einiger Zeit abgelaufen. Das habe ich dann festgestellt. Bin also dort gewesen, habe ich ja die deutsche Staatsangehörigkeit. Man wird aber dort auch gefragt, haben Sie noch eine andere Staatsangehörigkeit als die deutsche? Dann konnte ich ja schlecht sagen, ja, ich habe die Staatsangehörigkeit des Himmelreiches. Ne? Das gilt nicht vor der Welt. Damit kann die Welt nichts anfangen. Was zählt, ist das, was hier sich auf dieser Erde abspielt. Aber das Entscheidende, und das wissen wir ja vom Wort Gottes her, das Entscheidende ist, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Das ist das Entscheidende. Und das steht im Philipperbrief Kapitel 3, 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da liegt ein Wort zugrunde, das heißt Politeuma. Ich war Politeuma. Davon ist wahrscheinlich abgeleitet das Wort Politik. Ne? Unsere Politik ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Dort sind wir zu Hause. Dort sind wir eingetragen in das Buch des Lebens. Auch die irdische Staatsangehörigkeit hat ihre Bedeutung für uns. Das wissen wir. Sie beinhaltet für uns Pflichten, aber auch Rechte, von denen wir Gebrauch machen dürfen. Das alles aber ist vorübergehend, das ist vorläufig, das ist vergänglich. Unser himmlisches Bürgerrecht ist ewig. Und das ist das Entscheidende. Wollen wir nie aus den Augen verlieren. Auch wenn wir uns hier in dieser Welt noch bewegen und auch unsere Entscheidungen zu treffen haben und mit dieser Welt umgehen, müssen und auch in dieser Auseinandersetzung stehen mit den Weltmächten. Das Entscheidende ist schon alles fertig, es ist geschehen. Durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus haben wir unseren Platz schon eingenommen in der himmlischen Welt und sind dort Staatsbürger für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Entscheidende. Was sieht nun Johannes in dieser Vision? Er schaut die Vollendung. Das Wort Apokalypse oder Apokalyptik bezeichnet die Vollendung über die Geschichte hinaus, also über diese Zeit, über dieses Zeitalter hinaus. Es geht um die zukünftige Herrlichkeit für die alttestamentliche und neutestamentliche Gemeinde. Das ist also mit dem Wort Apokalypse, Offenbarung, Enthüllung, im engeren Sinne gemeint. Da geht es um die Dinge nach diesem Zeitalter. Das Wort Eschatologie, das uns ja auch bekannt ist, die Lehre von den letzten Dingen, bezieht sich auf das Gerichts- und Heilshandeln Gottes am Ende der Geschichte, also vor der Vollendung, noch in diesem Zeitalter, vor der Wiederkunft Jesu. Und der Begriff Prophetie hat es mit Gottes Handeln und der Verantwortung des Menschen in der gesamten Geschichte unserer Welt zu tun. Wenn wir das jetzt mal so aufteilen, diese einzelnen Begriffe bedenken. In unserer Vision hier im vierten Kapitel der Offenbarung des Johannes geht es zunächst um die Vollendung über diese Weltzeit hinaus. Und das ist typisch für das hebräische Denken, im Unterschied zum griechischen Denken. Der Hebräer denkt immer vom Ziel her. Die Zeit des Leidens wird für die Gemeinde Jesu bereits unter dem Vorzeichen des Sieges und der Herrlichkeit gesehen. Joachim Kochlovius vergleicht in diesem Zusammenhang den Weg der Gemeinde Jesu mit einem Ruderer, der mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt, aber vorankommt. Unterwegs ist zum Ziel, aber im Grunde genommen hat er das Ziel schon im Rücken. Wir sind im Grunde genommen schon von Gott her gesehen am Ziel. Und wenn wir gut zugehört haben vorhin bei der Lesung des achten Kapitels des Römerbriefs, ein gewaltiges Kapitel, wenn man das mal so kompakt hört, ja, da merkt man ja, was das für ein großartiges Kapitel ist. Da heißt es in Vers 30, dass diejenigen, die gerechtfertigt sind, dass Gott sie schon verherrlicht hat. Dieses hat müssen wir unterstreichen. Sie sind schon verherrlicht. Sie sind schon am Ziel, von Gottes Sicht aus gesehen. Ja? Und deshalb werden wir auch ans Ziel kommen. Das Beispiel von diesem Ruderer ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes und gutes und treffendes Beispiel. Das ist also ein gewaltiger Trost, den wir haben als Gemeinde Jesu. Deshalb wird auch niemand fehlen von denen, die wirklich zu Christus gehören. Am Ziel wird niemand fehlen. Der Leib Christi, die Gemeinde Jesu, wird ja nicht verstümmelt sein. Es wird nicht irgendein Glied fehlen. Alle werden sie zum Ziel kommen, weil sie in Christus Jesus schon versetzt sind in die himmlischen Örter und im Grunde genommen schon der Vollendung teilhaftig sind. Das sind gewaltige Aussagen, die wir unter der Leitung des Heiligen Geistes hier in diesem Wort erkennen dürfen, die uns trösten, die uns stärken, weil wir ja noch unterwegs sind. So ist es ja auch mit unseren rein körperlichen Gebrechen. Je älter wir werden, desto mehr Baustellen haben wir da und damit muss man fertig werden. Sie sind aber schon überwunden. Auf der einen Seite sind sie schon überwunden, auch unsere körperlichen Gebrechen, und auf der anderen Seite haben wir noch damit zu tun. Und so auch die Gemeinde Jesu, sie ist schon im Grunde genommen von der Sicht Gottes her vollendet, geht aber noch ihren Weg hier in dieser Zeit und durch diese Zeit in der Auseinandersetzung mit den Weltmächten, mit den antichristlichen Weltmächten. Und das bedeutet für Gemeinde Jesu Leiden, Trübsal. Nicht der Zorn Gottes gilt uns. Aber Trübsale kommen auf Gemeinde Jesu zu. Und das haben wir ja heute zum Teil auch schon so. Johannes sieht den Thron Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen oder war im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Der Thron Gottes wird in der Offenbarung des Johannes mehr als 40 Mal erwähnt. Hat also eine ganz besondere Bedeutung. Er ist das Symbol für die ewige Herrschaft Gottes und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Hat also in der Himmelswelt eine ganz zentrale Stellung. Bis in alle Ewigkeit wird Gott regieren. Und die Edelsteine, von denen hier die Rede ist, und die alle auch schon auf dem Brustschild des alttestamentlichen hohen Priesters zu finden sind, spiegeln, wie ein Ausleger sagt, die Majestät, den Glanz und das Bekleidetsein mit einem unnahbaren Licht wider. Man hat auch versucht, die einzelnen Farben dieser Edelsteine zu deuten, aber hier ist das mal allumfassend so wiedergegeben: Majestät, Glanz und das Bekleidetsein mit einem unnahbaren Licht. Paulus sagt ja, dass niemand da hinein kann, letztlich in dieses Licht Gottes. Ja? Der Herr Jesus sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Was gesehen wird, ist etwas, was um ihn herum ist, aber ihn selbst kann man nicht sehen, werden wir auch nicht sehen in der ewigen Herrlichkeit. Wohl den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, ja? Aber Gott den Vater kann niemand sehen, ne? Den Regenbogen, von dem der Thron Gottes umgeben ist, von dem hier die Rede ist, deuten manche Ausleger als Erinnerung an den Treuebund. Daran sind wir jetzt sicherlich auch erinnert worden, an den Treuebund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Der Regenbogen, verglichen mit dem wohltuenden Grün eines Smaragdes, zeugt vom Wesen Gottes voller Gnade, die in Christus Jesus erschienen ist, von dem ja auch hier in Kapitel 5 dann später die Rede ist, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat, auch deine Sünde, auch deine Sünde. Niemand braucht zu verzweifeln wegen seiner Sündhaftigkeit. Und je länger wir unterwegs sind mit dem Herrn Jesus, desto mehr Licht bekommen wir über unser böses Herz. Aber dann brauchen wir nicht verzweifeln, sondern die Gnade ist immer noch größer. Das, was du erfährst und erlebst und was dir geschenkt ist an Sündenerkenntnis, entspricht ja nie dem, wie Gott dein Herz sieht und wie der Herr Jesus Christus dein Herz gesehen hat, als er am Kreuz dieses böse Herz mitgetragen hat in den Tod hinein, wofür er gerichtet worden ist. Deshalb hat Luther ja auch gesagt, die Sünde muss geglaubt werden. Das heißt also, dass du ein so großer Sünder bist, wie Gott dich sieht, das musst du glauben. Das kannst du, Lob und Dank möchte man sagen, glücklicherweise in dieser Zeit und Welt niemals erfahren. Du kannst nie so schlecht handeln und so schlecht dich verhalten, wie du in Wirklichkeit in den Augen Gottes bist. Aber wenn die Schrift sagt, dass in dir nichts Gutes ist, dann heißt es, das zu glauben. Aber die Schrift sagt nicht nur, dass in dir nichts Gutes ist, sondern dass du all das Gute in Christus hast und dass das immer größer ist und immer herrlicher und immer überfließender, die Gnade Gottes in Christus, als deine Sündhaftigkeit. Immer. Du brauchst niemals zu verzagen, niemals zu verzweifeln. Es darf deine Heilsgewissheit nicht trüben, wenn du erkennst, was da alles für böse Dinge in deinem Herzen sind. Braucht sie nicht zu trüben, denn die Gnade ist größer. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade überfließend geworden. Das ist doch herrlich. Davon leben wir täglich. Der Regenbogen ist ein Symbol für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, von der wir leben. Es ist sicherlich kein Zufall, dass in unserer Zeit die Farben des Regenbogens in der New Age-Bewegung und der Schwulen- und Lesbenbewegung unter antichristlichen Vorzeichen eine große Rolle spielen. Als Symbole der Hoffnung, der Vielfalt, des Friedens, der sexuellen Freizügigkeit, der unchristlichen Toleranz, des unchristlichen Verständnisses von Toleranz. Wir sind auch tolerant, aber nicht gegenüber der Sünde, wohl gegenüber dem Sünder. Diesen Unterschied macht man heute nicht mehr. Man sagt, Gott liebt alle Menschen inklusive ihres sündigen Verhaltens. Ja? Wir machen einen Unterschied. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist alles unter einem verkehrten, antichristlichen Vorzeichen zu sehen in unserer Zeit, entleert von dem gesamtbiblischen Verständnis des Regenbogens, wie wir es in der Bibel eben finden. Ja. Der Thron Gottes und die Herrlichkeit Gottes weisen uns aber nicht nur über diese Zeit, über dieses Zeitalter hin auf die Vollendung, sondern bekunden uns auch Gottes Souveränität und Herrschergewalt schon jetzt in dieser Zeit, und zwar von Ewigkeit her. Von Ewigkeit hin zu Ewigkeit steht dieser Thron fest und damit die Herrschergewalt, die Souveränität Gottes in der himmlischen Welt. Von dort wird Politik gemacht, auch hier auf dieser Erde. Das ist die Schaltzentrale. Wenn wir hier hineinschauen, in Offenbarung Kapitel 4, dann schauen wir in die Schaltzentrale hinein. Da brauchen wir nicht nach Brüssel zu schauen oder nach Berlin oder nach Moskau oder wohin auch immer, sondern wir schauen hinein in die Bibel und wissen, hier wird die entscheidende Politik gemacht, nicht nur für den Himmel, sondern auch für die Erde. Wir sind die Einzigen, damit meine ich die Gemeinde Jesu insgesamt, die diesen Blick haben kann. Nur die Gemeinde Jesu hat diesen Blick. Darin sind wir wirklich exklusiv, muss man wirklich sagen. Ja. Das darf uns nicht stolz machen, im Gegenteil, das demütigt uns umso mehr vor Gott. Und dann beten wir für die Menschen, die das noch nicht erkannt haben, dass sie zum Glauben an Christus kommen, dass ihnen auch dieser Blick geschenkt wird für das souveräne Walten Gottes, nicht nur im Himmel, sondern hier auch auf Erden. Und so heißt es im Psalm 93, ist ein wunderbarer Psalm, von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Von Anbeginn, schon immer. Und niemand rüttelt an seinem Thron, ja? Niemand. Der ganze Psalm 93 zeugt von der absoluten Kontrolle, die Gott über diese Welt ausübt. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Wasserströme, Meer, ein Bild für die Völkerwelt, ja, die sich auflehnt, Psalm 1, auflehnt gegen Gott und seinen Gesalbten. Herr, die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Und jetzt kommt's, was wir im Blick auf die Sünde und die Gnade gesagt haben, das gilt hier auch. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Großartiger Psalm. Wenn du auf die Dinge schaust und die Entwicklungen in unserer Zeit, da kann dir Angst und Bange werden. Aber dann darfst du hier lesen, der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Auch größer als deine ganz persönlichen Probleme, die du im Alltag hast. Auch da gilt dieses Wort. Gott regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nichts kann sich jemals seiner Kontrolle entziehen. Dabei ist Gott niemals derjenige, der in passiver Weise bestimmte Entwicklungen und Ereignisse in unserer Welt zulässt und vielleicht hier und da mal eingreift. Dieses Verständnis gibt es ja auch. Gott lässt die Dinge laufen, solange es ihm zusagt, und wenn es ihm nicht mehr passt, dann greift er ein. Ja? So nicht, so ist das Handeln Gottes und seine Kontrolle in dieser Welt nicht zu verstehen. Gott selbst bewirkt in seiner absoluten Souveränität nicht nur das Heil für seine Auserwählten, sondern auch die Ausreife des antichristlichen Wesens der Weltreiche und der abgefallenen Kirche, der sogenannten Hure Babylon. Gott wirkt hinein in diese Welt und bewirkt alle Geschehnisse. Das heißt also, vom Thron her wirkt Gott hinein in diese Welt, und zwar in allen Dingen. Nicht nur im Blick auf seine Erwählten, sondern auch im Blick auf die antichristlichen Mächte in dieser Welt. Er bewirkt es, Gott bewirkt es. Und von dem Thron gingen aus, Blitze, Stimmen und Donner. Gott handelt also in diese Welt hinein. Er bestimmt sie, die Geschehnisse in dieser Welt. Er lenkt sie, er leitet sie. Ja, er schafft sie sogar, ohne dass er dabei der Urheber des Bösen ist, wie Jakobus es ja in seinem Brief deutlich macht, Kapitel 1. Und so heißt es im Propheten Jesaja 45, Vers 7, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Auch im Psalm 105 wird das sehr schön deutlich. In den Versen 23, 24, 25: Und Israel zog nach Ägypten, und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams, und der Herr ließ sein Volk sehr wachsen und machte sie mächtiger als ihre Feinde. Und jetzt kommt es: Diesen, nämlich den Feinden Israels, verwandelte er, nämlich Gott, das Herz, dass sie seinem Volk Gram wurden und Arglist übten an seinen Knechten. Wendet das einmal an. Von daher könnt ihr auch diese Zeit, auch das, was dort im Nahen Osten geschieht, verstehen. Es ist der Herr, der das alles bewirkt. Auch die Arglist der Feinde Israels bewirkt der Herr. Oder denken wir an die Nazizeit. Als ich darüber nachdachte, da kann man wirklich erschrecken, dass es Gott ist, der das alles bewirkt, ja? Und zwar zum Heil, mit guten Absichten für sein Volk und um an den Feinden seines Volkes seine Macht und Herrlichkeit zu demonstrieren und zu offenbaren. Römer Kapitel 9, ja, das Beispiel vom Pharao. Also noch einmal: Diesen, den Feinden Israels, verwandelte er das Herz. Gott hat es getan, Gott hat es bewirkt, dass sie seinem Volk Gram wurden und Arglist übten an seinen Knechten. Gott ist also in allem der Bestimmende, Lenkende, Leitende und Bewirkende. Und dabei bleibt es für uns ein Geheimnis, wie das souveräne Handeln Gottes seine Bestimmungen nach seinem freien Willen, nach dem freien Willen Gottes, und die Verantwortung des Menschen auf der anderen Seite für das, was er Böses tut, im Einklang stehen. Wie diese beiden Wahrheiten ineinandergreifen, das bleibt ein Geheimnis für uns. Wir können diese Spannung nicht auflösen. Sie wird uns in der Heiligen Schrift klar und deutlich bezeugt. Auf der einen Seite die Wahrheit vom souveränen Handeln Gottes, dass er alles bewirkt in dieser Welt. Und auf der anderen Seite die Wahrheit, dass der Mensch für sein böses Handeln verantwortlich ist, vor Gott und auch vor den Menschen. Das ist eine Spannung, das können wir nach unserem menschlichen Denken nicht auf einen Nenner bringen. Spurgeon hätte gesagt, das sind zwei Freunde, die gehören einfach zusammen. Die braucht man nicht zusammenbringen, die gehören einfach zusammen. Also wir brauchen darüber nicht nachzugrübeln. wie das zusammenpasst. Es wird uns in der Bibel an vielen Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament bezeugt. Und das soll uns genügen. Wir können diese Spannung nicht auflösen. Und wir wollen uns auf jeden Fall darüber freuen, dass Gott in all seinem Tun in dieser Welt gute Absichten verfolgt und alles, aber auch wirklich alles, auch die kleinsten Dinge unter Kontrolle, alles im Griff hat. Selbst der Satan muss Gott dienen, er ist, wie Luther gesagt hat, ein Werkzeug des Satan, ein Werkzeug Gottes. Der Satan, ein Diener Gottes letztlich, muss das tun, was Gott will. Und von daher setzt Gott in seiner Souveränität die Regierenden ein und er setzt die Regierenden ab. Und das geschieht auch im Blick auf diesen Tag. Er ist es, der bestimmt, wer die neue Regierung sein wird für unser Land. Er ganz allein, das kann man nicht genug betonen, er ganz allein. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und kaum etwas kann uns mehr Geborgenheit in dieser notvollen Zeit schenken, als das Wissen davon, dass Gott alles, aber auch wirklich alles in dieser Welt unter seiner Kontrolle hat. Und das gilt auch für jede Art von Trübsal in unserem persönlichen Leben. Spurgeon erzählt, wir kommen langsam zum Schluss, Spurgeon erzählt, welch eine Erfahrung er machte nach dem schrecklichen Ereignis in der Surrey Garden Musikhalle in London 1856, wo sich ca. 8000 Menschen versammelt hatten, um das Evangelium zu hören. Das waren noch andere Zeiten, ne? 8000 Menschen. Man musste in eine solche Halle ausweichen, um allen Platz zu geben. Ich weiß nicht, wer unter uns schon ein bisschen was gelesen hat in der Biografie von Spurgeon. Als Feinde des Evangeliums plötzlich Feuer schrien, brach eine Panik aus, bei der 7 Menschen ihr Leben verloren. Und 28 waren mit Verletzungen in die Krankenhäuser gefahren worden. Die Zeit danach war für ihn schrecklich. Er schildert seine Erfahrung mit folgenden Worten. Nach jenem schrecklichen Ereignis schien aller Mut von mir gewichen zu sein und mein Verstand selbst schien mich im Stich gelassen zu haben. Ich war niedergeworfen, ich musste weg, ich musste allein sein. Und so ging ich eines Tages in dem Garten eines Freundes einher. Irgendjemand beobachtete mich, denn man wusste nicht, was mit mir geschehen könne. Ich war so herunter, dass es schien, als sei ich nicht imstande zu beten oder die Schrift zu lesen. Aber als ich so im Garten dahin wandelte, kam mir diese Stelle in den Sinn. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ich sagte zu mir, ich bin ein armer Soldat, der in der Schlacht verwundet ist und nun im Graben liegt. Aber da fährt mein König in seinem Siegeswagen einher und bei ihm ist alles in bester Ordnung. Im Himmel ist alles in bester Ordnung. Denn er ist König aller Könige und Herr aller Herren. Es war mir, als ob mich das in den Stand setzte, mich im Graben aufrichten zu können. Und ich rief aus, gelobt sei dein herrlicher Name. In jenem Augenblick kehrten meine Kräfte wieder zurück. Ich ging ins Haus und sagte, ich fühle mich vollkommen wohl und kann am nächsten Sonntag wieder predigen. Ich predigte am 31. Oktober über den Text, der so reichlich an meinem Herzen gesegnet worden war. Was lag daran, was aus mir werden mochte? Es ist gleich, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Kein Mensch kann mir die Freude nehmen, dass Jesus Christus lebt und regiert und triumphiert und dass er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und das soll auch unser Trost sein. Das führt uns hin zur Anbetung, wie wir es dann in den nachfolgenden Versen in diesem Kapitel lesen. So Gott will, werden wir uns dann damit noch etwas eingehender am kommenden Sonntag befassen. Eines Tages werden auch wir Gott in Christus Jesus in vollkommener Weise anbeten und ihm die Ehre geben. Jetzt bereits wollen wir uns im Glauben darin üben und mit dem Psalmisten bekennen, dass der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, welch eine herrliche Wahrheit ist das doch in Christus Jesus, uns geoffenbart in deinem Wort, dass du der absolut souveräne Gott bist, der alles regiert, nicht nur in der Himmelswelt, sondern auch hier auf dieser Erde, der auch unser kleines Leben sieht und den Gang seiner Gemeinde durch diese Welt, diesen leidvollen Gang deiner Gemeinde, in der Auseinandersetzung mit all den Mächten der Finsternis. Hab tausend Dank, lieber Herr, dass wir uns getröstet wissen durch dein wunderbares Evangelium. Wir preisen und loben und beten dich an, Vater im Himmel, im Namen deines lieben Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.